Suhrkamp Audio.
Anfang August erscheint Robert Menasses neuer Roman Don Juan de la Mancha oder Die Erziehung der Lust. Bei einer Veranstaltung des Suhrkamp Verlages am 28. März 2007 liest Menasse aus dem Beginn des Buches.
Ich beginne einfach jetzt mit dem ersten Kapitel. Don Juan de la Mancha oder Die Erziehung der Lust. Die Schönheit und Weisheit des Zölibats verstand ich zum ersten Mal, als Christa Chilischoten zwischen den Händen zerrieb, mich danach masturbierte und schließlich wünschte, dass ich sie, um es mit ihren Worten zu sagen, in den Arsch ficke. Es gäbe dafür, also für die Kombination von Chili und Analverkehr, im Altgriechischen ein eigenes Verbum, sagte sie, in Wahrheit nicht für Analverkehr mit Chili, sondern mit Meerrettich, sie sagte, rekte Meerrettich, jedenfalls im Grunde für diese Technik. Sie sagte das altgriechische Verbum, sie schrie es, ich schrie auch, und wenn das, was ich schrie, ein Wort war, dann war es älter als altgriechisch. Ich hatte Wasser in den Augen, ich glaube nicht, dass ich in einem brennenden Haus größere Panik empfunden hätte. Der Zölibat, das war leider wirklich mein Gedanke in diesem Moment, und ich sprach ihn dann auch aus, erspart zwei Arten von Erfahrung, die mit dem anderen Geschlecht unumgänglich sind. Die Langeweile und den Schmerz, also das gleichsam auf das baldige Jenseits hoffende Keuchen in den Armen einer biederen oder aber schlimmer noch einer nicht biederen Frau. Ich sagte, entweder hohe Minne oder gute Minne zum bösen Spiel. Du mit deinen Kalauern, sagte Christa, als ich ein Sitzbad in einem Sud aus Salbei und Kamille vorbereitete. Sie ging, ohne sich zu duschen, sie war in Eile, musste zu ihrer Vorlesung, sie war Dozentin für alte Sprachen. Ich saß in der Badewanne, fror und brannte. Nie wieder wollte ich mich in ihre Hände begeben, in die Hände einer Frau. Andererseits, ich wusste nicht, was ich, abgesehen von dem, was ich tun musste, sonst tun sollte. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man kaum noch Sex hat, nur weil man keine Lust mehr auf Sex hat. Im Gegenteil, ich hatte nie ein so exzessives Sexualleben wie jetzt, wo Sex mich langweilt. Das hat zwei Gründe. Erstens bin ich nicht mehr nervös. Warum sollte ich in einer Situation nervös sein, die mich langweilt? Und die Nervosität beeinträchtigt die Virilität viel mehr, als die Langeweile es könnte. Die Nervosität im Bett ist menschlich. Das gedankenlose Reagieren auf Reize aber ist tierisch. Der Zynismus wiederum ist menschlich. Deshalb steigt das Tier am Ende doch wieder als Mensch aus dem Bett. Zweitens aber ist die Lustlosigkeit zu wenig Grund, um an Sex desinteressiert zu werden. Im Gegenteil, es gibt wahrscheinlich keinen Antrieb, der so gewaltig ist wie der, der in einem Mann zu glühen beginnt, wenn er die Lust verloren hat, in einer Gesellschaft, die nicht einmal einen Liter Mineralwasser verkaufen kann, ohne diese Ware erotisch zu besetzen. Man kann zwar die Lust verlieren, aber man kann sie nicht vergessen. Lust ist überhaupt das Einzige, das man nicht vergessen kann. Wir wissen von Alzheimer-Patienten, dass sie völlig im Nebel ihrer Biografie versunken spontane Erektionen bekommen. Der Trieb, die Lust zu spüren, ist bereits stärker geworden als der Trieb, sie zu befriedigen. Vielleicht liegt Befriedigung nur darin, sie spüren zu können. Ich will sie endlich einmal so heftig, so gewaltig spüren, dass ich die Bedeutung, die sie für alle anderen hat, zumindest plausibel finden kann. Hier ist ein Exkurs nötig. Es sind immer Exkurse nötig, daher also zunächst ein Exkurs über Exkurse. Liebessüchtige Menschen wissen, dass die absolute Mehrheit aller Tagesverrichtungen nichts mit Liebe zu tun hat, ihr nicht einmal in die Nähe kommt, Alltag, Leben überhaupt, stellt sich daher als eine unendliche Abfolge von Exkursen dar, die von der Liebe wegführen, von denen man aber hofft, dass sie sich letztlich als die einzig gangbaren Umwege herausstellen, die zur Liebe hinführen. Deshalb sind Liebessüchtige Spezialisten für Exkurse. Für sie ist der Exkurs Form und Haltung des Lebens. Karrieristen sind auf Kurs, Liebende auf Exkurs. Nun also der erste Exkurs. Als ich jung war, war das Glück alt. In der Werbung gab es nur Alte. Alle möglichen Formen des Glücks wurden von graumelierten oder weißhaarigen Männern in der Reife ihrer Jahre beglaubigt. Saubere Wäsche, aromatische Cafés, heiterer Alkoholismus. Das ist einen Asbach uralt wert, sagte im Fernsehen der schnapstrinkende Opa, der so vorbildlich glücklich war. Wie weit entfernt mir als Kind damals das Glück erscheinen musste. Mir fehlten sehr viele Jahre, um Zutritt zum Glück zu bekommen. Und als ich endlich vorrückte zur Möglichkeit, Teilhaber des Glücks zu sein, waren alle Glücklichen, die das Glücklichsein in der Werbung ausstellten, plötzlich 30 Jahre jünger. An der sauberen Wäsche erfreuten sich plötzlich 20-Jährige, die ihre Shirts im Fitnessstudio durchgeschwitzt hatten. Selbst der Alkohol gehörte jetzt den Jungen, Studenten oder Friseurlehrlingen, die nach einem Schluck Bacardi Rum sofort ausgelassen auf einem Palmenstrand tanzten. Wie weit zurückliegend und versäumt mir heute das Glück erscheinen muss. Es ist übertrieben, von Menschen meines Alters als von einer Lost Generation zu sprechen, aber Lost in Commercials, das lässt sich objektiv nachweisen. Es gab in unserer Lebenszeit keine andere Glücksversprechungsmaschine mehr, die so wirksam war wie die Werbung. Das Versprechen, Konsumverzicht zu üben, war seinerzeit keine Revanche dafür, dass wir in ihr nicht vorkamen, sondern nur der moralische Baldachin über der kargen Welt der Stipendien. Körperlich fühle ich mich älter, als ich bin. Seelisch aber bin ich unreifer, als ich in meinem Alter sein sollte. Dieser Satz ist Unsinn, sagt Hannah. Ich müsste schon öfter so alt gewesen sein, wie ich heute bin, also Vergleichsmöglichkeiten haben, um meinen körperlichen und seelischen Zustand beurteilen zu können. Wahr an dem Satz ist nur, dass man sein Alter nie wie einen Maßanzug empfindet. Nie. Christa ist verheiratet. Eine Frau wie sie könnte nie von einem Mann wie mir verführt werden, wenn sie alleine wäre und auf der Suche nach der großen Liebe. Aber ihr Bett ist gemacht und daher offen für Quereinsteiger und Defizitberater. Sie liebt ihren Mann Georg. Es ist glaubwürdig, wenn sie das sagt. Und es geht ihnen bestens, keine Kinder, zwei gute Einkommen. Georg arbeitet in der industriellen Vereinigung. Ich glaube, er kann nicht einmal scheißen, ohne befriedigt festzustellen, dass seine Scheiße größer ist als die größte chinesische Scheiße. Wettbewerbsfähig. Er redet immerzu über den Wettbewerb, vor allem mit China. Das sei die große Herausforderung des neuen Jahrtausends. Georg hat eine statistische Lebenserwartung von noch 27 Jahren, beruflich noch maximal 13 Jahre bis zur Alteisendeponie. Keine Kinder, aber er redet über ein Jahrtausend. Ich misstraue sogenannten Entscheidungsträgern, die in Jahrtausenden denken. Es ist unerträglich. Es wäre unerheblich, wir gehen essen, eine Gruppe von Freunden, Christa geht aufs Klo, eine Minute später gehe ich aufs Klo, Damen, die Tür ist angelehnt, Christa sitzt auf der Klomuschel, ich stelle mich vor sie, sie nimmt meinen Schwanz in den Mund, wie das klingt. Es gibt keine Worte, um diesen Irrsinn mit Würde zu beschreiben. Nur ganz kurz, es ist kein Akt, nur eine Szene. Sie macht dreimal Schlupp und schon muss ich wieder einpacken. Es ging nicht um das Vergnügen, es zu tun, sondern um das Vergnügen, dann bei Tisch zu wissen, dass wir es getan haben. Christa grinst. Inzwischen reden Georg und die anderen über Wettbewerb. Christa geht zurück. Eine Minute später ich. sie würde Georg nie verlassen. Für das Glück, das man nicht hat, gibt es viele Metaphern, zum Beispiel Trauben. Wir hatten heute keinen Aufmacher. Natürlich haben wir immer genug geschobene Artikel, die jederzeit als Aufmacher herhalten können, aber Franz fand keine der Möglichkeiten geil. Er blies daher eine kurze Agenturmeldung auf, die davon berichtete, dass Traubenkerne besonders potente Radikalenfänger seien. Das habe eine neue amerikanische Studie herausgefunden. Sogenannte freie Radikale, Franz googelte und erklärte, was das ist, Moleküle, denen ein Elektron fehlt und die sich dieses Teil gewaltsam von einem anderen Molekül holen, das es aber selbst noch gebraucht hätte, führen zu vorzeitigem Altern und verkürzen daher die Lebenserwartung. Da das Zigarettenrauchen eine regelrechte Explosion freier Radikaler im Organismus auslöse, sollten vor allem starke Raucher viel Trauben essen, deren Kerne sich als die besten Antioxidantien herausgestellt hätten. Die Kerne, man soll sie daher nicht ausspucken, sondern schlucken. Diesen Artikel illustrierte Franz mit dem Archivfoto einer traubenessenden Bikinischönheit. Anders als Franz nehme ich das Zeitungsmachen nicht mehr ernst. Auch wenn ich manchmal sogar glaube, was wir schreiben. Ich schickte Traude, meine Sekretärin, in den nächsten Supermarkt um Trauben, rauchte und beantwortete einige E-Mails. Die Trauben, die Traude schließlich brachte und gewaschen in einer Schüssel auf meinem Tisch stellte, waren kernlos. Das Ressort der Zeitung, für das ich verantwortlich bin, heißt Leben. Ich würde nie einem Verein beitreten, sagte ich zu Hannah, mit einer Ausnahme, wenn es einen Verein gäbe für freie Radikale. Bitte, Nathan, hören Sie auf mit Ihren Kalauern. Und zum Abschluss noch eine kurze Stelle von weiter hinten, einen Exkurs. Die Hauptfigur, der Nathan, wird beschrieben bzw. in die Gegenwart erzählt, auch immer unter besonderer Berücksichtigung seiner Sozialisation im Hinblick auf Liebe und Zärtlichkeit. Was hat er da gelernt? Und dazu möchte ich noch einen kurzen Exkurs vorlesen. Exkurs zur gemischten Liebe. Exkurs zur gemischten Liebe. Der Graf trug immer einen grauen Arbeitsmantel, in dessen aufgenähter Brusttasche mehrere billige Kugelschreiber steckten. Seine Haut war grau, sogar seine Lippen. Sein Haar erinnerte in Farbe und Konsistenz an diese Drahtbündel, mit denen man Töpfe scheuert. In seinem Laden brannte nie Licht, herrschte ein ewiger Dämmerzustand. Er handelte mit Liebe und sparte Energie. Er hieß Herr Graf. Man trat bei ihm ein, wie in einen alten Schwarz-Weiß-Film. Sein Laden hieß Romanschwemme, Kauf, Verkauf, Tausch. Und befand sich in der Straße, in der ich mit meiner Mutter wohnte. Ich war damals ein Zwitter, kein Kind mehr, im Grunde nie eines gewesen, sondern den Bedürfnissen meiner Mutter entsprechend schon so groß, schon so tüchtig, so erwachsen. Aber eben noch lange nicht erwachsen, weil erfahrungslos, kindlich meiner Mutter verfallen, abhängig von zweisamer Harmonie und Zärtlichkeit, süchtig nach ruchlosem Kuscheln, ein Liebeskind. Die Welt draußen bestand aus den Kuhwärmeausdünstungen der Kinder in der Schule, Geruch von Lysol, stinkenden Socken in klappernden Gesundheitspantoffeln. Die meisten Mitschüler hatten braune Socken, egal was sie sonst anhatten, die Socken waren immer braun. Gärenden Äpfeln und braunen Bananen, die aus Plastik- oder Aluboxen befreit wurden, schwitzenden Wurstscheiben auf Jausenbroten und dem Leistungsschweiß der Turnvätergeneration, die unsere Lehrer waren. Es war alles so unerträglich physisch. Gerüche, in der Erinnerung nur Gestank, aber so physisch. Dagegen die Kuschelidylle bei meiner Mutter, so vergeistigt. Mutter nannte es Gemütlichkeit. Heute machen wir es uns gemütlich, sagte sie und schickte mich zu Herrn Graf. Meine Mutter war damals halb so alt wie ich heute. Eine junge, schöne Frau, die, nachdem sie ihrem Sohn die Lateinvokabeln abgefragt hatte, sich in den Schaukelstuhl setzte und billige Liebesromane las, bis sie müde genug war, um schlafen zu gehen. Was sie dann träumte? Wir hatten damals noch keinen Fernsehapparat. Ein gemütlicher Abend war für uns Lesen. Mutter war eine Zeit lang süchtig nach Liebesromanen. Bei Herrn Graf in der Romanschwemme konnte man sie eintauschen. Herr Graf hatte die Liebesromane in zwei Kategorien eingeteilt, in Markenliebe und gemischte Liebe. Mit Markenliebe bezeichnete er die nach Markennamen geordneten Romanhefte wie Silvia, Fürstenroman oder Kurzmaler-Edition. Sie kosteten im Eintausch 80 Groschen. Gemischte Liebe war der Stapel von billigen Romanheften verschiedener Verlage ohne Reihentitel. Diese kosteten 50 Groschen. Mutter gab mir eine 10-Schilling-Münze, sagte, du weißt schon, und ich lief zum Zigarettenautomaten, drückte ein Päckchen Smart, dann zum Grafen, um ein Exemplar aus der gemischten Liebe umzutauschen. Markenliebe sei nicht notwendig, meinte Mutter. Herr Graf hatte eine belegte Stimme. Das passte. Der Moder seines Geschäfts lag nicht nur auf seiner Gesichtshaut, sondern auch auf seinen Stimmbändern. Einmal umtauschen, sagte ich und legte das gelesene Heft, das Mutter mir mitgegeben hatte, auf den Tresen. Herr Graf warf einen Blick auf das Heft, sagte, gemischte Liebe wie immer, und legte mir einen Stapel von Heften hin, aus denen ich eines aussuchen durfte. Ich nahm immer Titel, die mir im Hinblick auf meine Mutter sinnig erschienen. Zum Beispiel, mein Kind soll glücklich sein. Oder, ruhiges Zimmer mit eigenem Prinzen. Oder Unordnung und spätes Glück. Erstaunlich, was du liest, sagte der Graf. Das ist für meine Mutter, sagte ich mit ebenso belegter Stimme. Für deine Mutter, sagte er, erstaunlich. Normalerweise kommt zuerst der Traum von der Liebe und dann erst das Kind. Ja, das stimmt, sagte ich. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. 50 Groschen, sagte er. Hat dein Vater euch verlassen? Was ging ihn das an? Ja, sagte ich. Mutter saß im Schaukelstuhl, rauchte ihre Smart und las, und ich saß am Esstisch und las. Die dicken Schafwollsocken, die meine Mutter anstelle von Hausschuhen verwendete. Ein Wollsockenfuß auf einer Kufe des Schaukelstuhls, der andere, mit dem sich Mutter zum Schaukeln abstieß, auf dem Fußboden, das leise, rhythmische Knarren. Vielleicht könnte ich mich heute gar nicht mehr daran erinnern, wenn es nicht diesen Abend gegeben hätte. Mutter las gemischte Liebe. Ich war Mitglied des Buchclubs der Jugend und las etwas Empfohlenes. Karl Bruckners Roman Viva Mexico, ein sozialdemokratisches Jugendbuch über die mexikanische Revolution. Plötzlich begann ich zu weinen, wegen des heldenhaften Kampfes Zapatas um Freiheit und Solidarität, im Grunde um Liebe. Unmerklich zunächst, meine Augen wurden nass. Dann schluchzte ich auf. Und als ich merkte, dass meine Mutter es bemerkt hatte, wurde mein Weinen und Schluchzen immer haltloser, und je mehr ich es zu unterdrücken versuchte. Meine Mutter legte ihr Heft weg und ich sah, dass auch sie weinte. Sie kam zu mir, ich stand auf, sie umarmte mich. Weinst du wegen dem Buch, das du gerade liest? Fragte sie. Ja, ich auch, sagte sie und schluchzte auf. Sie drückte und küsste mich. Wir sind so dumm, sagte sie und lachte. Ja, ganz dumm. Und wir weinten und lachten, weil wir weinten. Ich wäre sehr stolz und sehr glücklich, wenn Sie das dann alleine fertig lesen würden wollen. Ich danke Ihnen.
Robert Menasses neuer Roman Don Juan de la Mancha oder Die Erziehung der Lust erscheint Anfang August 2007. Das Buch hat etwa 270 Seiten und kostet ca. 18,80 Euro.